herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 73 von der Vollzeitrentner meldet sich zurück. Frisch geglättet vom Nichtstun, geistig durchgewärmt vom Müßiggang und bereit, erneut die Welt aus der Komfortzone eines luxuriösen Nichts zu erklären. Hier gibt's keine Deadlines, nur Lebenslinien, keine Pflichten, nur Pointen, kein Morgen früh um 9, sondern vielleicht oder eben nicht. Jetzt wird's episch wie eine Betriebsversammlung auf Entzug. Willkommen zu Folge 82. Die Rente ist sicher, aber nicht für alle. Es wird das deutsche Renten- und Arbeitsdebattentheater 2025 aus der Perspektive eines genüsslich entspannten Vollzeitrentners zerlegt. Während Politik, Ökonomen und Institute wie DIW hektisch neue Modelle, höhere Renteneintrittsalter und sogar ein Pflichtjahr für Rentner fordern, kommentiere ich das Schauspiel mit beißendem Sarkasmus. Wer jahrzehntelang Fehler gemacht hat, versucht nun, die Rechnung älteren Menschen und der jungen Generation aufzubürden. Die Reformen wirken wie eine Mischung aus moralischem Zeigefinger, Realitätsverweigerung und buchhalterischem Wahnsinn. Der Vollzeitrentner kontert die Forderungen mit humorvoller Arroganz und absoluter Gelassenheit. Ich habe vorgesorgt, bin finanziell unabhängig und lasse mich nicht als Ersatzteillager für eine überlastete Republik missbrauchen. Am Ende steht ein bitteres Fazit. Die Rente ist nicht unsicher, sie wird systematisch ausgehöhlt. Sicher ist nur, dass alle irgendwann selbst rechnen müssen, weil der Generationenvertrag schlichtweg schleichend zerbröselt. Anschnallen, Tempo raus, Humor an. Folge 83 nimmt euch mit auf den weiteren Roadtrip. Bourbon, Bürgerkrieg und Parkuhren oder wie man mit dem Wohnmobil Geschichte erlebt. Teil 2 der Reise führt von Colorados roten Wüstenlandschaften über die schneebedeckten Rocky Mountains bis zu den weiten Prärien von Kansas und Missouri. Wir erlebten Abenteuer pur, idyllische Camps in der Wildnis, Begegnungen mit Waschbären, beeindruckende State Capitals, den mächtigen Mississippi und kulturelle Highlights wie St. Louis und Louisville und die Appalachen. Geschichte und Gegenwart verschmelzen, Bürgerkriegsschauplätze, Geburtshäuser von US-Präsidenten, Historic Parks, Gettysburg, Philadelphia mit Liberty Bell und Independence Hall, alles wird hautnah erlebt. Der Roadtrip führt weiter nach Washington D.C., wo Capitol, Lincoln Memorial und National Mall aus neuen Perspektiven bestaunt werden. Die Reise endet in New York. Manhattan stellt uns vor urbane Herausforderungen wie Verkehr, Parkuhren und vollgepackte Straßen, aber liefert dafür unvergessliche Erlebnisse zwischen Times Square, Central Park und Fifth Avenue. Abgeschlossen wird der Trip an der Ostküste in Boston und Plymouth. bevor es zurück nach Deutschland geht. Erschöpft voller Geschichten, Musik, Staub und der Erkenntnis, Abenteuer kennt kein Alter und Amerika zeigt sich am intensivsten vom Wohnmobil aus. Fazit einer Wohnmobil-Odyssee: Ein Vollzeitrentner muss bereit sein für endlose Straßen, widerspenstige Teenager und hupende Städte. Wer Gelassenheit, Humor und Improvisation drauf hat, überlebt alles und sammelt Geschichten, die keiner glaubt.
Die Rente ist sicher, doch für wen eigentlich?
Willkommen im großen Rentenmärchen 2025, wo Politik und Wirtschaft weiter so tun, als könnten sie mit ein paar flotten Slogans die Realität austricksen. Ich sitze dabei mit einem Signature-Cocktail in meiner Lieblingsbar, beobachte das wie ein Naturereignis und denke mir:
Das wird nix, aber es ist schön, dabei zuzusehen.
Während die einen hektisch Modelle malen, wie lange die Leute noch arbeiten sollen, genieße ich meinen Ruhestand wie ein gut gegarter Festtagsbraten, langsam, würzig und ohne Eile.
Reiche und ihr Rentenreality. Check.
An der Spitze der wirtschafts- und rentenpolitischen Diskussion steht heute Katharina Reiche, CDU, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Sie hat in letzter Zeit Großes angekündigt: Arbeit solle sich lohnen, Teilhabe am Erwerbsleben auch im Alter attraktiver gemacht werden und das Renteneintrittsalter mittelfristig nachjustiert werden. Wenn Frau Reiche dann erklärt, wir könnten nicht ein Drittel des Lebens arbeiten und dann ein Drittel in Rente verbringen, dann lehne ich mich zurück, nippe an meinem 3-Martini und denke:
Ach Süße, ich mach das gerade. Und es ist ehrlich.
Dieser ganze moralisch aufgeladene Appell klingt wie der Versuch eines Fitnesstrainers, einem Marathonläufer zu erklären, dass Laufen anstrengend sei. Danke für nichts. Die Wahrheit ist, wer es verbockt hat, möchte jetzt den Leuten erklären, dass länger arbeiten ein modernisiertes Wellnessprogramm sei. Ich sage, länger arbeiten ist das, was Menschen machen, die keinen Plan hatten. Nicht mein Problem. Die Botschaft lautet klar: Die demografische Last soll nicht weiter wachsen. Wer länger arbeitet, soll länger einzahlen und wer früher aussteigt, zahlt den Preis. Auch private Vorsorge wird neuerdings propagiert wie eine Ersatzreligion für das, was das staatliche System nicht mehr stemmen soll.
Der neue Moralratgeber, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, und Marcel Fratzscher.
Ein Pflichtjahr für Rentner, ein Pflichtjahr. Ich habe schon schlechtere Witze gehört, aber die kamen wenigstens von Leuten, die Humor hatten. Diese Idee ist so realitätsfern, dass man sie eigentlich hinter Glas aufhängen müsste. Ein Museum der politischen Absurditäten.
Hier sehen Sie ein Ökonomenkonzept, das offenbar entstand, nachdem der Verfasser 3 Nächte nicht geschlafen und 4 Liter Mat getrunken hat.
Nach einem halben Leben Arbeit soll ich bitte nochmal antreten, für den sozialen Bereich oder die Verteidigung. Natürlich, ich stelle mir das schon bildlich vor. Rentner mit künstlichem Knie marschiert fürs Vaterland, Rentner mit Tinnitus betreut Demenzstationen, Rentner mit Arthrose hebt Pflegebedürftige aus dem Bett. Wenn das die Zukunft der Republik ist, dann sag ich nur: Gute Nacht Deutschland und mach das Licht aus, bevor ihr ausrutscht. Als Vollzeitrentner denke ich mir:
Liebes DIW, wenn ihr dringend Arbeitskräfte braucht, macht doch ein Pflichtjahr für die Leute, die meinen, Arbeit sei Selbstverwirklichung. Die stehen doch eh dauernd unter Strom und posten es auf LinkedIn.
Öffentliche Reaktionen, Empörung, Kritik und Ernüchterung.
Die öffentliche Reaktion: Ein Feuer Feuerwerk aus Entrüstung und Realitätssinn. Verbände, Gewerkschaften, Rentnergruppen, alle sagten sinngemäß:
Sagt mal, geht's noch?
Klartext: Ein Rentner ist kein Ersatzteillager für eine kaputtgesparte Infrastruktur. Und wer 40 Jahre eingezahlt hat, der möchte nicht mit 70 nochmal als freiwillig Verpflichteter im Pflegeheim antreten, nur weil Politik und Ökonomen jahrzehntelang lieber Excel-Tabellen gefüttert haben als Menschen. Das weckt Erinnerungen. Eine Republik, in der Leistung real oder gefühlt ständig neu bewertet wird. Nicht nach dem, was man geleistet hat, sondern danach, was gerade gebraucht wird.
Rentenreform 2025/26 als sarkastischer Totalschaden.
Während Politik und Berater so tun, als ließe sich das Problem mit ein paar Modellrechnungen lösen, wirkt es aus meinem bequemen Ledersessel einfach nur wie eine groteske Inszenierung.
Wir haben nichts im Griff, aber bitte vertraut uns, während wir die Regeln ändern.
Länger arbeiten, mehr einzahlen, privat vorsorgen, flexibel sein, es klingt wie eine Mischung aus Survival-Training und spirituellem Selbstversuch, nur ohne die Aussicht auf Erleuchtung oder Rente.
Und mittendrin, die Rentner zwischen Skepsis, Stolz und Wut.
Die Botschaft an Rentner ist im Grunde:
Danke für die Jahrzehnte Arbeit, wirklich. Aber könnte es sein, dass sie noch nicht genug getan haben?
Viele reagieren mit einer Gelassenheit, die nur Menschen haben, die keinen Chef mehr fürchten müssen. Nein, ich persönlich genieße dieses Nein jeden Tag. Ein befreiendes, herrliches Nein. Ein Nein, das nach Freiheit duftet.
Generationenfrage, wer zahlt und wer bezahlt drauf?
Der Tanz um Rente und Altersvorsorge dreht sich längst nicht mehr nur um Demografie, Umlageverfahren oder Geldströme, sondern um ein Narrativ. Die Jungen sollen zahlen durch längeres Arbeiten, höhere Steuern und private Vorsorge. Die Alten sollen danken und im Zweifel nacharbeiten, damit das System hält. Die Politik darf weiter rechnen mit Zahlen, Prognosen, Szenarien. Das Problem, die Rechnung ist pervers. Sie lädt Lasten um von heute auf morgen, von hier auf dort, von alt auf jung. Und sie droht, Gerechtigkeit und soziale Anerkennung gegen Effizienz und Buchhaltung einzutauschen. Wenn das so weitergeht, entsteht eine Gesellschaft, in der Vorsorge wieder Privatsache ist, und zwar mit allen Folgen, Risiko, Unsicherheit, Druck.
Der arrogante Vollzeitrentner-Monolog auf Champions League-Niveau.
Ich sitze da, bestens versorgt, gepflegte Finanzen, solide Vorsorge, alles rund. Während andere Generationen versuchen, aus Instagram-Stories eine Altersabsicherung zu basteln, denke ich:
Leute, Vorsorge ist kein Content, das ist Mathe und ihr seid schlecht in Mathe.
LinkedIn-Posts ersetzen keine Beitragsjahre, TikTok ersetzt keine Rentenpunkte und Selbstverwirklichung ersetzt keine Einzahlung. Ich weiß, das klingt arrogant, ist es auch und es macht Spaß. Und hier bin ich, Vollzeitrentner, ruhig pulsierend wie ein Zen-Mönch mit guter Rente und zwei zusätzlichen privaten Säulen. Ich hab mir das Ding erarbeitet, nicht erpustet. Und deshalb, bei aller Liebe, stelle ich ein paar Fragen, die man sich in der Politik nicht traut. Warum reicht ein LinkedIn-Post nicht für eine stabile Rente? Warum kann man mit TikTok-Tänzen keine Beitragsjahre sammeln? Warum bringen Instagram-Stories keine Deckungsbeiträge? Das Selbstbranding der Generation nach mir ist so beeindruckend wie substanzlos. Vorsorge ist halt kein Filter, die kann man nicht drüberlegen. Die Jungen sollen blechen, schuften, innovativ sein und am besten noch lächeln. Die Alten sollen flexibel, günstig und still sein. Die Politik soll so tun, als hätte sie Durchblick. Ich dagegen denke:
Ich hab meinen Teil gemacht. Ihr wollt mehr? Pech. Hättet früher aufwachen müssen.
Fazit: Die neue Rentenrealität. Fortschritt oder Rückschritt?
Was hier passiert, ist kein Fortschritt. Es ist die schleichende Auflösung eines Deals, auf den Generationen vertraut haben. Die Rente ist nicht unsicher, sie wird systematisch ausgehöhlt, während man den Leuten gleichzeitig erzählt, sie müssten nur motivierter sein. Ich sage es so, wie es ist: Die Rente ist sicher, aber nur für die, die rechtzeitig verstanden haben, dass sie sich nicht auf die Politik verlassen dürfen. Alle anderen werden rechnen müssen, blöderweise mit Zahlen, die sie nie gelernt haben. Das ist kein Fortschritt, das ist ein Sparkurs an Werten, an Sicherheit, an Anerkennung. Wenn Politik weiterhin nur rechnet und nicht wertschätzt, dann bleibt am Ende ein altes Zitat hängen: Nicht die Rente ist sicher, sondern nur, dass wir alle irgendwann rechnen müssen. Und das, liebe Leute, ist bitter.
Burden, Bürgerkrieg und Parkuhren oder wie man mit dem Wohnmobil Geschichte erlebt.
Hier nun Teil 2 unserer Reise quer durch die USA. Es ging dann weiter Richtung Colorado, nachdem wir schon 3 Staaten hinter uns gelassen hatten und nun so richtig im mittleren Westen angekommen waren. Noch ein kurzer Halt am Desert View für den obligatorischen Canyonblick, dann über Landstraßen durch die Hopi-Indianer-Reservation Richtung Four Corners, die ganze Gegend wie aus dem Westernfilm, rote Tafelberge, Felstürme. Wir warteten nur noch auf Cowboys mit Büffelherden und Planwagen, die von Indianern überfallen werden. Dazwischen kaum Ortschaften, Tankstellen rar, draußen über 30 Grad, drinnen Klimaanlage, Abenteuer pur. Am Four Corners Monument betraten wir Utah und New Mexico, offiziell jedoch nicht mitgezählt. Bevor es in die Rocky Mountains von Colorado ging, ein atemberaubender Wechsel von Wüste zu schneebedeckten Gipfeln, Straßen geschwungen, Landschaften gigantisch weitläufig. Unser Camp am Bivalley lag tief im Wald, Gebirgsbach inklusive, Plumpsklo, Wasser nur aus dem Bach, pure Bergromantik, 2 Tage Auszeit, Sonne, Grillfeuer, nachts Besuch von Waschbären auf dem Wohnmobildach, fernab jeder Zivilisation. Weiter über Grand Junction auf die E70 ist vorbei an Skigebieten wie Vail, Traumkulisse für Skilehrer, während wir entspannt mit Tempomat Meilen machten. Vor Denver KOE Campground für Wasser, Abwasser und Wäsche, dann die Stadt zu Fuß erkundet, sauber, geordnet, Capital auf dem Hügel, Parkanlagen, Union Station, alles wie aus dem Bilderbuch. Kein Denver Clan, aber dennoch viel Glamour, und ich begann, die Tradition der State Capitals Fotos fortzusetzen, ein neues Sammelhobby auf dieser grandiosen, unvergesslichen Tour durch Amerikas Westen. Kansas empfing uns mit flacher Weite, Rinderherden und endlosen Weizenfeldern, die sich wie ein goldgelbes Meer bis zum Horizont erstreckten. Man konnte fast erwarten, dass irgendwann ein Cowboy auf einem Pferd über die Interstate galoppiert, nur dass hier die Cowboys ihre Pickups fuhren und das Rodeo auf der Tankstelle stattfand. Die Interstate 70 war unser treuer Begleiter, schnurgerade durch die Prärie, und wir hielten nur in Städten, die den Namen verdient hatten. Salina war unser erster Stopp, typisch amerikanisch, flach, Main Street, Wasserturm, City Hall, alles, was man sich unter einer All-American City vorstellt. Mirko und Till bestaunten die kleinen Läden, ich schoss meine obligatorischen Fotos, wobei ich den Eindruck hatte, dass die meisten Einwohner so schauten, als würden sie denken:
Puristen wieder mal.
Topeka, die Hauptstadt, war ähnlich, State Capital abgehakt, ein paar Fotos, weiter Richtung Kansas City, oder besser gesagt Kansas City, Missouri, denn man muss bei dieser Doppelstadt aufpassen, sonst landet man in der falschen Metropole und wundert sich über industrielle Schönheit, die eher an eine Filmkulisse für Armageddon erinnert. Vom Observation Park blickten wir auf die beiden Städte und die Einmündung des Kansas River in den Missouri, und ich dachte kurz, wenn diese Flüsse miteinander streiten würden, bräuchten sie wohl eine internationale Schlichtung. Missouri empfing uns landschaftlich schöner. Jefferson City lag malerisch am Missouri, Capitol und Gouverneurs Mansion glänzten. Wir stellten uns kurz vor, wie die Gouverneure hier spazieren gehen, während wir unser Camp aufschlugen und die Jungs schon wieder versuchten, den Grill in Brand zu setzen. Am Daniel Boone Memorial Forest fanden wir einen idyllischen Campground. In Hermann, mitten im Missouri-Rheinland, spürte man die deutsche Auswanderungsgeschichte noch überall. Ortsnamen, Weingüter, kleine Geschäfte mit deutschen Schriftzügen. Ein kleiner Junge meinte sogar, unsere Flagge sei russisch. Naja, Geografieunterricht war wohl noch nicht fortgeschritten genug. Ich sah Mirko an, der nur meinte, vielleicht sollte ich ihm erklären, dass wir auch Bier kennen. Weiter nach St. Louis, wo der Gateway Arch majestätisch über dem Mississippi ragte. Wir verzichteten auf die Begehung, die Schlange hätte uns einen halben Tag gekostet, aber allein der Anblick des Mighty Mississippi und die Erinnerung an Chuck Berry und die Geschichte des Rock'n'Roll machten den Stopp unvergesslich. Ich dachte nur, wie viel Wasser kann ein Fluss wohl brauchen, bis er unbesiegbar wirkt. Illinois, Indiana, Kentucky, jeder Staat mit seinem eigenen Rhythmus, seinen Eigenheiten. In Indiana entdeckten wir den Petokalik, ein Seengebiet voller Motor- und Segelboote. Hier wurde deutlich, wie amerikanisch Komfort interpretiert wird. Riesige Motorhomes, Wasserbetten, Regenwaldduschen, unser eigenes Fahrzeug wirkte wie eine Hundehütte daneben, aber wir genossen die Idylle, die Sonne, die Boote und das endlich erlaubte Baden der Jungs. Ich selbst testete das Wasser nur bis zu den Knien und stellte fest, ich bin alt genug, um zu wissen, dass Kälte schneller ein Ende findet als Abenteuerlust. Von dort fuhren wir nach Louisville, Kentucky, der Heimat von Muhammad Ali und des Kentucky Derby. Vom Cherokee Park aus hatten wir einen wunderbaren Blick auf den mächtigen Ohio, der sich wie ein silbernes Band durch die Stadt zog. Ich konnte nicht anders, als mir vorzustellen, dass Ali hier vielleicht mal seine Runden gedreht hatte, und ich dachte, wenn nur meine Knie so fliegen könnten wie seine Fäuste. Weiter über Landstraßen nach Frankfort, State Capital inklusive Besichtigung, und kleine Dörfer wie Simpsonville oder Shelbyville, die ich später mit einem Schmunzeln mit den Simpsons verband. Kentucky, Südstaaten-Feeling pur, Urban überall, aber rechtliche Stolperfallen beim Alkoholkauf in vielen Counties verboten, in manchen Orten erlaubt. Ein KFC-Mittagessen fühlte sich hier tatsächlich authentisch amerikanisch an, mit der knusprigen Würze und den roten Plastikstühlen, die man aus Filmen kennt. Ich überlegte kurz, ob Colonel Sanders damals schon ahnte, dass man 30 Jahre später noch immer über die gleiche Frittierkunst schwärmen würde. Dann West Virginia Appalachen, Bürgerkriegsgeschichte zum Anfassen. Charleston mit Capitol, der Kanaha River, Berge, Nebel am Morgen, Campingplatz in den Bergen, eine kleine Beule am Alkoven inklusive, verursacht durch meine künstlerische Interpretation von Rangieren. Weiter nach Virginia, Blue Ridge Mountains, Lexington, Richmond. Mirko hatte alle historischen Fakten parat und ich spürte, der Junge wächst mit jedem Schritt durch Geschichte ein Stück über sich hinaus. Wir besichtigten Historic Points, Battlefields, Colonial Parks, Yorktown, Westmoreland State Park, die Geburtshäuser von George Washington und Robert E. Lee. Ich dachte kurz, wenn diese Männer nur gewusst hätten, dass ich mit zwei Jugendlichen und einem Wohnmobil 160 Jahre später durch ihre Wohnzimmer fahre. Dann Washington D.C., mein dritter Besuch, aber mit dem Wohnmobil eine ganz neue Perspektive. Capitol Hill, Sitz des Repräsentantenhauses, Supreme Court, Library of Congress, National Mall, Lincoln und Jefferson Memorial, Air and Space Museum, National Museum of American History, alles abgehakt, alles mit neuen Augen gesehen, weil wir schon 3 Wochen unterwegs waren und nicht nur einen Sprint durch die Hauptstadt machten. Höhepunkt, Aufgang auf das Washington Monument, Blick über Mall und Weißes Haus, kleine Reflexion, was für ein Land und wie klein man selbst in der Weltgeschichte doch ist. Ich dachte, dass selbst meine Tage als angehender Vollzeitrentner plötzlich deutlich glamouröser wirken würden, wenn ich mir diesen Ausblick in Erinnerung rufe. Weiter nach Gettysburg, Pennsylvania, Codoro State Park, Campground und Schlachtenfelder, Philadelphia, Independence Hall, Liberty Bell, immer wieder der Moment, in dem man Geschichte hautnah spürt. Und dann New Jersey, Chesapeake State Park, Ausgangspunkt für Manhattan. Der erste Versuch, mit Wohnmobil nach Manhattan zu fahren, endete im linken Tunnel plötzlich Rotlicht, kein Propangas, U-Turn, George Washington Bridge, viel Verkehr, hupende New Yorker und wir mittendrin. Ich dachte, wenn jetzt noch jemand einen Hotdog auf die Windschutzscheibe wirft, ist das ein Film. Parkplatzprobleme, defekte Parkuhren, freundliche Politessen, Einbruch ins abgestellte Wohnmobil, Diebstahl von Tills Tasche und Blitzgerät, aber Reisepässe und Traveler-Schecks blieben zum Glück. Tag 2, Midtown, Uptown, Arezzano Bridge, Williamsburg Bridge, Beschädigung des Wohnmobils durch kleine Berührung der Fahrbahnbegrenzung, volle Selbstbeteiligung, egal, der letzte Tag musste gefeiert werden. Central Park, Rockefeller Center, Times Square, Fifth Avenue, wir lebten den touristischen Rausch, das Staunen, die Dichte von Manhattan. Am Ende noch ein rot glänzendes Ticket als Erinnerung, ein Souvenir, das man nicht kaufen kann. Abgabe des Wohnmobils in East Rutherford bei einem netten Mitarbeiter, der ursprünglich aus Köln stammte, der alles freundlich abnickte, normale Gebrauchsspuren, damit alle Schäden erledigt, Freundschaft auf Zeit. Shuttle zur Penn Station, Zugfahrt nach Braintree zu Peter. Dann noch Boston, Cambridge, wieder Kleinwagen gemietet für die Küstenausflüge, Plymouth Rock, kleine Städte an der Küste und dann war die Reise vorbei. Rückflug über Frankfurt nach Hannover, erschöpft voller Eindrücke, reicher an Geschichten, Musik, Straßenstaub und der Überzeugung, dass die Welt außerhalb des Büroalltags riesig, spannend und mindestens so unberechenbar ist wie ein Teenager auf Roadtrip. Ein Amerika, wie es nur Roadtrips zeigen. Und ein Vater mit 2 Jungs, der ein kleines Stück der Welt gemeinsam eroberte, mit dem Gefühl, dass Abenteuer und Staunen kein Alter kennen.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.